Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Können wir hier auch die Rahmenbedingungen für solche Start-ups in Deutschland verbessern? Wir wissen, dass wir hier noch eine ganze Menge zu tun haben, insbesondere was die gesamte Gründungsphilosophie anbelangt, die zur Verfügungstellung von Kapital für diese kleinen Unternehmen und auch die Tatsache, dass wir hier keine 100-jährigen Traditionen jeweils schaffen, sondern dass hier ein sehr großer Wechsel auch in den Unternehmen stattfindet. Das alles sind Dinge, die wir noch lernen müssen, wenn wir eine wirklich lebendige Start-up-Szene haben wollen.
Die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel Mitte der Woche bei der CDU Media Night, einem zum 10. Mal praktizierten Miteinander von christlich unionierter Politik und Medienschaffenden. Dieses Zitat wird gleich hinterfragt werden mit dem Chef des Medienboards Berlin-Brandenburg, Elmar Geglinger. Denn ist Berlin nicht das europäische Silicon Valley? Was haben wir noch in der Medienmagazin-Ausgabe vom 18. Mai 2013? Die Neuauflage vom interaktiven Tatort besprochen mit Daniel Buß. Deine wichtigste Erkenntnis bei der Beschäftigung mit dem Thema?
Naja, nächste Woche werden Fans der Krimi-Reihe selbst Zeugen ins Kreuzverhör nehmen können.
Dann haben wir noch Rettet die Werbung. 6 Newsseiten machen mobil gegen Ad-Blogger. Vera Lind hat sich damit beschäftigt. Deine wichtigste Erkenntnis?
Dass man die Werbung damit nicht retten konnte.
Und 50 Jahre Funkwellen vom Berliner Scholzplatz. Da hören wir auch noch Willy Brandt. Und das alles natürlich wie immer vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft natürlich. Und wir hören jetzt nochmal die Bundeskanzlerin.
Aber Berlin ist ein guter Platz. Berlin hat viel Veränderung durchgemacht und insofern fühlen sich die Start-up-Unternehmen hier wohl.
Ja, richtig. Aber da kann man natürlich die Frage stellen, wenn sich denn Start-up-Unternehmen hier so wohlfühlen in Berlin, warum zieht es dann dennoch Menschen ins Silicon Valley, wie zum Beispiel bei Springer, um hautnah die digitale Entwicklung zu verfolgen? Ist die Hauptstadtregion nicht eigentlich das, was man das digitale Zentrum der Republik nennt, wenn nicht sogar Europas? Das will ich besprechen mit jemandem, der auch ganz gut hätte Synchronsprecher oder Radio-DJ werden können, nach der Stimme zu urteilen. Aber er ist Chef des Medienboards Berlin-Brandenburg geworden. Es ist Elmar Geglinger. Ich fragte ihn vor der Sendung, ob er denn ja, das nicht mal ein bisschen justieren könne, das Problem mit Silicon Valley und der Hauptstadtregion als digitales Zentrum.
Ja, justieren. Ich denke, wir können, und das ist eine tolle Entwicklung und auch eine tolle Dynamik, die wir hier in der Hauptstadtregion miterleben dürfen in den vergangenen 2 bis 3 Jahren. Wir können mittlerweile allerbesten Gewissens davon sprechen, dass wir das digitale Zentrum der Republik und weit darüber hinaus sind. Mit dem Silicon Valley wiederum, würde ich uns noch nicht vergleichen, ob es dann um Anzahl Firmen geht, Anzahl Beschäftigte oder insbesondere auch das Venture-Kapital, das im Silicon Valley zur Verfügung steht, im direkten Vergleich mit dem, was wir hier in der Region haben. Also da hinkt der Vergleich noch ein bisschen. Aber um das noch zu sagen und die tolle Dynamik hier am Standort ein bisschen zu würdigen, auch wenn ich vor 2, 2,5 Jahren davon gesprochen habe, dass wir in der Hauptstadtregion das Zeug dazu haben, digitales Zentrum der Republik zu werden, dann würde ich dafür ganz gerne noch so eher belächelt. Und heute sind wir vielmehr in einer Situation, wo wir eher bremsen müssen. Ja, wenn wir zu häufig lesen vom oder hören auch vom europäischen Silicon Valley, weil wie gerade schon erläutert, also der Vergleich, der hinkt schon noch ein bisschen.
Aber woran machen Sie es fest in Ihrer Einschätzung?
Woran machen wir das fest? Zum Beispiel an der höchsten Gründungsdynamik bundesweit, die wir in genau diesem Bereich haben. Oder an Zahlen, die für 2011 schon vorliegen. 4.000 Neugründungen in Berlin und Brandenburg nur im Bereich IKT, Medien und Kreativwirtschaft. Also das sind schon einfach handfeste Belege, die Entwicklung, die man ansonsten in meinen Augen ja auch spürt, ja, wenn man durch die Medienstadt hier in Babelsberg läuft, wenn man durch den Innenstadtbereich in Berlin läuft, die Entwicklung da, glaube ich, schon nochmal klar belegen.
Gibt es dafür Gründe oder ist das eher zufällig?
Nein, das ist garantiert nicht zufällig. Wir sind digitales Zentrum, wir sind kreative Metropole, auch das über das Bundesgebiet hinaus und wir sind nach wie vor vergleichsweise, verglichen mit anderen Medienmetropolen, national wie international, sehr kostengünstig. Und das sind einfach Argumente, die Gründer in die Hauptstadtregion ziehen. Wir haben erst vor einigen Wochen unser Medienbarometer veröffentlicht. Das ist eine repräsentative Umfrage unter Medienunternehmen in Berlin und Brandenburg. Über 400 davon haben wir befragt. Und abgesehen davon, dass die Ergebnisse sehr, sehr gut waren, sehr positiv waren für den Standort, kamen ganz klar drei Standortfaktoren immer wieder zur Sprache. Erstens kreatives Umfeld, zweitens Infrastruktur, ob in Berlin oder in Brandenburg, was immer man braucht, wir haben es. Und drittens das Preis-Leistungs-Verhältnis.
Weil wir hier in der Medienstadt sind und von der Filmförderung auch sehr oft bei Radio 1 hören, aber es gibt auch so etwas wie ein Förderprogramm für serielle TV-Piloten. Was ist das genau? Also Piloten wahrscheinlich im Sinne jetzt nicht von Flugzeugführern, sondern das ist ja der Fachbegriff für Erstfolgen, um zu bewerten, ob die am Markt Chancen haben.
Richtig, richtig. Seit diesem Jahr oder eigentlich genauer gesagt seit wenigen Wochen bieten wir auch die Förderung an für Piloten serieller Formate aller Art. Und ja, das Ganze ist ein Pilotprojekt, ausgestattet mit 500.000 Euro im Jahr. Das Ganze zunächst angelegt auf 2 Jahre. Sprich bis Ende 2014, dann werden wir evaluieren und werden schauen, ob das Projekt den Erfolg gebracht hat, den wir uns im Moment davon versprechen.
Welchen versprechen sich denn? Ist denn die TV-Branche, boomt die nicht gerade? Habe ich irgendwie was verpasst?
TV-Inhalte richtig, boomen. TV-Budgets leider nicht. Da ist die Entwicklung eher eine rückläufige. Und ich sag mal, wenn wir es mit diesem Förderprogramm schaffen sollten, nur eine langlaufende Serie nach Berlin-Brandenburg zu holen, dann hat sich das Ganze schon um ein Vielfaches ausgezahlt.
In der Außenwahrnehmung kommt Brandenburg, das Land Brandenburg, immer sehr gut weg durch den Standort in Babelsberg, wo auch hier Radio 1 sendet. Aber gibt es darüber hinaus dennoch einen Effekt, ich sag mal mehr in die Tiefe?
Also den Effekt, den gibt es auf jeden Fall. Wobei, um zunächst mal hier einfach aus dem Fenster zu gucken auf die Medienstadt Babelsberg und sich hier die Entwicklung anzugucken. Ich glaube, es war 2003, war ich das erste Mal hier und naja, in aller Höflichkeit, aber das war ein totes Gelände, das war Totentanz. Und wenn ich mir heute angucke, die Medienstadt, also sollte man sich hier ansiedeln wollen, was ich übrigens jedem nur empfehlen kann. Ja, das ist ein sehr kreativer Flecken hier. Aber dennoch, man muss es sich mittlerweile erstmal leisten können und man muss auch erstmal neue und freie Gewerbeflächen finden. Also hier ist die Entwicklung in den vergangenen Jahren ganz, ganz deutlich zu spüren. Oder um ein anderes Beispiel zu nennen, auch das Filmfestival in Cottbus. Ja, ich glaube nicht, dass es in der Form möglich wäre und auch mit der schönen Dynamik möglich wäre, wenn es nicht da säße, wo es denn eben sitzt. Ja, wie man ganz generell, glaube ich, einfach sehen muss, dass Berlin und Brandenburg wunderbar voneinander profitieren. Ja, weil auf der einen Seite natürlich digitale Unternehmen oder wegweisende Unternehmen, auch wie SAP Innovation, Hasso-Plattner-Institut oder das erst im vergangenen Jahr gegründete Unternehmen D-Werft, die digitale Werft, wären ohne die Nähe zur Hauptstadt so schätzungsweise hier nicht entstanden. Auf der anderen Seite, gerade wenn ich an den Filmstandort denke, dann wäre der Filmstandort Berlin sicherlich nicht der, der ist, ohne ein Studio Babelsberg hier.
Das ist der Effekt, den Brandenburg hat. Gibt es einen Impuls, wo man sagen kann, auch vielleicht ein bisschen stolz sagen kann, ihr hat Berlin die Welt beeinflusst?
Also, wenn ich jetzt mal gucke, zum Beispiel auf den Games-Bereich, denke an Firmen wie Wooga oder Game Duel oder auch Jager, dann haben wir es hier mit echten Weltplayern zu tun. Wooga ist, glaube ich, weltweit die Nummer 3 bei Facebook-Spielen. Und alle drei Unternehmen sind im Wachstumsbereich Mobile Games und Online Games. Ja. Wie gesagt, Firmen, die weltweit eine sehr relevante Rolle spielen.
Dann bleiben jetzt am Ende des Gesprächs vielleicht so etwas wie Wünsche, Hoffnungen zielgerichtet an die, die es auch verantworten in Berlin-Brandenburg, nämlich die Medienpolitiker. Haben Sie da Wünsche? Gibt es Reserven? Fühlen Sie sich gut unterstützt?
Also erstens ja, ich fühle mich in unserer Arbeit sehr gut unterstützt. Zweitens, Wünsche gibt es immer, Reserven, denke ich, gibt es auch immer. Ein bisschen besser könnte es immer sein. Im Kern geht es, denke ich, weiterhin um unsere 3 übergeordneten Ziele. Es geht weiterhin darum, den digitalen Standort auszubauen. Es geht weiterhin darum, den Filmstandort Berlin-Brandenburg als unumstrittene Nummer 1 im Bundesgebiet zu etablieren. Und es geht weiterhin darum, den TV-Standort zu stabilisieren. Wir sind in allen drei Bereichen, wie gerade ja teilweise auch schon kurz angesprochen, denke ich, auf einem sehr guten Weg. Aber wenn wir jetzt anfangen, uns zurückzulehnen, ja, mit der aktuellen Situation zufrieden zu sein, wenn wir nicht mehr Ohren und Augen offen halten, wenn wir nicht mehr helfen, wo wir können, wenn wir nicht aufpassen auf unsere kreativen Inseln, ja, gerade in attraktiven Lagen, ja, sei es hier in der Medienstadt, sei es im Innenstadtbereich in Berlin, wenn wir nicht auch aufpassen, dass die steigenden Preise irgendwann mal zu Lasten auch von Neugründungen gehen, dann kann diese sehr positive Entwicklung und diese wirklich tolle Dynamik, die wir hier haben, na, auch sehr schnell wieder abebben. Also deswegen, ja, es gibt Wünsche im Kern in die Richtung, dass wir einfach aufpassen müssen, weiterhin die Augen und Ohren offen halten, dass wir auch berücksichtigen müssen, dass gerade im Filmbereich auch Bayern und NRW aufstocken und gewaltig Gas geben, durchaus als Reaktion auf die schönen Erfolge, die wir hier am Standort haben. Und ja, von dem her, also zum Zurücklehnen gibt es keinen Grund, das dürfen wir nicht tun.
Meint Elmar Giglinger, er ist Chef des Medienboards Berlin-Brandenburg. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Radio 1 Medienmagazin vom 18. Mai 2013, ich habe es gesagt, und für eingefleischte Fans des Tatorts dürfte heute wieder ein ganz besonderer Tag werden. Um genau zu sein, in 5 Stunden, 36 Minuten und 56 Sekunden, nämlich die ARD legt dann genau exakt ihren nächsten interaktiven Krimi auf, einen sogenannten Tatort Plus. Die Krimireihe läuft dann nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Netz, und das Besondere dabei, jeder kann in die Ermittlungen einsteigen. Das Projekt ist Teil der Bemühungen des Senders, und Zuschauer auch im Digitalen zu erreichen. Das ZDF wagt sich dafür mit einem anderen Projekt vor, einem ZDF-Check, der Politikern auf die Finger schauen möchte, ebenfalls zum Mitmachen. Ich habe es gesagt, Daniel Buß ist im Studio, er hat sich mit beiden Projekten beschäftigt. Daniel, so ein Tatort, gehen wir erstmal dahin, so ein Tatort Plus hat es ja vor einem Jahr, glaube ich, schon mal gegeben. Damals traute sich der SWR seinen Ludwigshafener Tatort mit Ulrike Volkerts ein offenes Ende zu verpassen, damit die Ermittlungen im Netz weitergehen konnten. Wirklich neu ist also dieses Projekt offenbar ja dann doch nicht, oder?
Also. Naja, das stimmt. Also damals gab es schon eine interaktive Nachspielzeit, die wird es auch diesmal geben, wenn der nächste interaktive Tatort aus Stuttgart kommt. Wirklich neu aber ist, dass es zusätzlich zu dem Nachspiel auch ein Vorspiel geben wird. In der Woche vor der Ausstrahlung des eigentlichen Films am Sonntag nächster Woche können Tatort-Fans bereits im Internet erste Spuren zusammentragen. Das geht in der Nacht heute los und zieht sich dann über die gesamte nächste Woche. Und tatsächlich ist das Online-Spiel so konzipiert, dass an jedem Tag etwas Neues passiert. Man muss dranbleiben.
Ich habe mal nachgeguckt in der Geschichte des Medienmagazins, wann zum ersten Mal so das Stichwort interaktives Fernsehen auftauchte. Ich bin bis 1998 gekommen, und immer wieder musste man zwischendurch konstatieren, die Leute sind eigentlich zu faul, es sind Couch-Potatoes, und gerade beim Krimi will man ja eigentlich irgendwie dann rätseln, wer ist der Mörder, und nicht selber Detektiv spielen, ob das die Leute wirklich mitmachen?
Naja, das Besondere hier ist ja, das ist ja kein klassisches Social TV, also es wird ja nicht live mit ermittelt, sondern davor und danach. Das ist so eine interaktive Ummantelung des eigentlichen Krimis für wirklich echte Fans. Und die Frage, ob die Leute das auch eine ganze Woche davor mitmachen, das stellen sich natürlich auch die Kollegen beim SWR, die das Projekt vorangetrieben haben. Die haben zumindest viel dafür getan, dass es nicht nur irgendein stupides Rumgeklicke ist, irgendein Spielchen, sondern echte Interaktivität. Die Hobbyermittler können sich beispielsweise in einen eigenen Polizeifunk einklinken über soziale Netzwerke und miteinander über den Fall, über ihre eigenen Ermittlungen diskutieren. Besonders witzig finde ich aber die Idee der Zeugenbefragung, die für Montag geplant ist. Dann können bis zu 8 Ermittler immerhin in einen sogenannten Google Hangout einsteigen und per Videochat, das ist so ähnlich wie Skype, eine Verdächtige mit ihren Fragen löchern. Und die anderen können zumindest live zuschauen oder die Sitzung als Video im Nachhinein abrufen. Und unterm Strich ist das natürlich ein ziemlicher Aufwand, wie mir auch Guido Bülow erzählt hat, der den Tatort Plus mitentworfen hat.
Wir haben auch diesmal nicht nur Sachen, die im Netz passieren, sondern auch tatsächlich draußen auf der Straße. Wir haben mit den Hauptdarstellern gedreht, wir haben mit der Nebendarstellerin gedreht, und all das sind natürlich auch Kosten, die da anfallen. Und das Ganze muss halt entwickelt werden. Und wir hatten beim letzten Mal ungefähr 3 bis 4 Monate Vorlaufzeit. was extrem eng war. Und diesmal haben wir 7 bis 8 Monate und es ist trotzdem nicht so viel Zeit am Ende übrig.
Hört sich jetzt nicht so an, als könnte jeder Tatort ein Tatort Plus werden. Oder wie stehen da die Chancen?
Naja, auch der Tatort ist ein Produkt der ARD, die ja bekanntermaßen vielstimmig ist. Zumindest der SWR geht in diesem Fall mit seinen Ausgaben voran. Aus dem Südwesten der Republik ist dann auch weiteres Plus-Angebot zum Tatort zu erwarten, wie Guido Bülow sagte.
Wir sind tatsächlich schon dran, Tatort 2014 mit konkreten Ideen. Also gedanklich ist das Projekt noch nicht abgeschlossen, muss ja auch erstmal laufen. Aber wir arbeiten schon an 2014 und wir haben auch schon Drehbücher für 2015 auf dem Tisch liegen, um zu gucken, wie können wir da agieren.
Also die Idee ist jedes Jahr ein Tatort plus.
Ja, und nach Möglichkeit auch so zu agieren, dass wir vielleicht irgendwann an den Punkt kommen, dass wir sagen, wir haben Elemente, die wir vielleicht auch anderen Landesrundfunkanstalten zur Verfügung stellen können, wenn sie denn Interesse haben.
Ja, soweit erstmal zum Tatort Plus. Erinnert mich auch ein bisschen an Dina Fox vom ZDF, aber die machen zurzeit was anderes, um Zuschauer vor die Computermonitore zu locken. Reden wir also über den ZDF-Check, der Anfang dieser Woche an den Start ging.
Ja, hier hat das ZDF eine Idee aus den USA aufgegriffen, und zwar das Prinzip des Fact-Checking. Dabei berichten Medien nicht einfach nur über das Geschacher im Wahlkampf, sondern fragen sich auch, ob die Vorwürfe eigentlich stimmen, die da in den Raum gestellt oder geworfen werden. Bei seinem ZDF-Check geht der Sender dann auch noch einen eigenen Weg. Die Journalisten wollen sich die Aussagen nicht alleine anschauen, sondern zusammen mit dem Publikum. Und dafür stellt der Sender Kernsätze von Politikern ins Netz. In der ersten Woche, die jetzt abgelaufen ist, waren da schon mal 3. Und wer etwas beitragen möchte, der kann einen Kommentar hinterlassen, während der Check noch läuft. Online-Redakteurin Sonja Schünemann hat das Projekt neulich auf dem Berliner Internetkongress Republika vorgestellt und gesagt:
Was wir auf gar keinen Fall wollen, ist, dass irgendjemand schreibt, die CSU konnte ich noch nie leiden. Mein Gott, diese Merkel, der Gabriel, oh, den Steinbrück hätten sie auch jemand anders nehmen können. Claudia Roth, wie sieht die schon wieder aus? Das sind genau die Sachen, die wollen wir da nicht lesen. Sondern worum es uns geht, sind Recherchehinweise, sind Fakten, sind Zahlen, Statistiken. Das ist das, was uns interessiert. Also kein Bashing, kein Kommentieren, sondern recherchieren.
Das kann ich mir ganz gut vorstellen, weil es immer Leute gibt, die tatsächlich wild aufs Recherchieren sind, aber dann gibt es ja auch immer wieder die Störer, die Trolls. Kann das also irgendwie klappen, deiner Meinung nach?
Mehr oder weniger auch bei diesem Projekt, als etwa die Behauptung von Arbeitsministerin von der Leyen gecheckt wurde, dass die Einkommensschere seit 3 Jahren wieder zugehe, was im Übrigen nicht ganz richtig ist, wie der Check ergeben hat, sind beim ZDF schon mal 2 Dutzend Hinweise eingelaufen, immerhin. Und darunter war tatsächlich auch Brauchbares, etwa konkrete Links zu Studien von der EU und auch von deutschen Behörden. Ganz anders sah das allerdings beim Prüfen der Aussage von Schattenarbeitsminister Wieshügel aus. Hier wurde geprüft, ob wirklich 20% der deutschen Arbeitnehmer prekär beschäftigt seien, was dem Ergebnis nach tatsächlich stimmt. Und auch hier liefen zwar ein paar konkrete Hinweise zu Studien, etwa von politischen Stiftungen, ein. Viele Nutzer haben sich allerdings auch mit dem ZDF förmlich geprügelt. Die haben dem Sender nämlich vorgeworfen, es sei ja eine Frage der Definition, ob eine Beschäftigung prekär ist oder nicht.
Also ich finde es immer ganz hilfreich, wenn so Feedback kommt und Kritik auch an den Fragestellungen. Also es kann ja eigentlich nur nützlich sein, glaube ich, ne?
Ja, unterm Strich kann man deshalb schon sagen, dass das Mitmachprinzip hier auch funktioniert. Es ist nur eher so, dass das Projekt insgesamt vergleichsweise schleppend anläuft. In der ersten Woche zählte das ZDF nicht mal 100 Helfer, die sich angemeldet und mitgemacht haben. Aber das kann ja noch werden. Die heiße Phase des Wahlkampfs steht uns allen ja noch bevor. Und dann will das ZDF seinen ZDF-Check auch ins eigene Programm heben. Nochmal Sonja Schünemann.
Wir hoffen ja, dass das Ganze nicht nur in diesem Internet bleibt, sondern dass es den Sprung ins Fernsehen findet. Das heißt, die Idee ist schon, dass wir online alle zusammen den Check machen und dass, wenn wir was Sensationelles rausfinden, wenn wir was rausfinden, was einfach die News auch ein Stückchen erweitern kann, dass das dann auch in unsere ganz normalen ZDF-Sendungen Einfluss findet.
Daniel Buß informierte über 2 Mitmachprojekte bei ARD und ZDF, und der Tatort übrigens startet jetzt in 5 Stunden, 29 Minuten und 16 Sekunden. Vielleicht plus.tatort.de noch die Internetadresse.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und Vera Linz, ich hatte Sie angekündigt, wir müssen über das Thema Werbung sprechen, Vera, weil in dieser Woche poppte bei mir plötzlich bei Spiegel Online ein Schild auf, wo ich doch gebeten wurde, meinen Adblocker auszumachen. Aber vielleicht erstmal grundsätzlich, denn Werbung ist ja eine Existenzgrundlage für privat finanzierte Medien. Auch wir haben nachher noch Werbung im Radio 1 Medienmagazin. Und das, was für Print und für uns gilt, gilt natürlich auch gerade für das Online-Geschäft. Doch Werbung kann, das wissen wir alle, ziemlich nervig sein. Während man in der Zeitung einfach umblättert oder bei Radio 1 kurz mal auf Toilette geht, ist das möglicherweise beim Online-Stöbern, Surfen insofern nervig, weil es da kein Entfliehen gibt. Aber wer einmal einen Adblocker installiert hat, so wie ich, der wird die Vorzüge nutzen. Es blinkt nicht mehr, es tutet nicht mehr und es fährt auch kein Auto plötzlich über die Seite. Der beliebteste Werbeblocker heißt, glaube ich, Adblock Plus, das nach Angaben des Herstellers 45 Millionen Menschen weltweit benutzen, zum Nachsehen der Website-Betreiber. 6 große deutsche Nachrichtenwebsites haben in dieser Woche nun, also nicht nur Spiegel Online, dagegen mobil gemacht. Und Vera, vielleicht mal zu den wirtschaftlichen Verlusten. Gibt es darüber eine verlässliche Zahl, die da entstehen, möglicherweise durch das Unterdrücken von Werbung? Denn ich will mal kurz einschieben, nicht weil ich die Werbung wegklicke, kaufe ich ein Auto nicht, sondern weil ich auch sonst, wenn das Auto durchs Bild fahren würde, es ja auch trotzdem nicht kaufen würde. Also wie kann man das überhaupt berechnen?
Also das ist erstmal nicht relevant, ob du dann kaufst oder nicht. Relevant für den Verkauf von Werbung ist, ob du es dir anguckst oder nicht oder ob man davon ausgehen kann, dass du es dir anguckst oder nicht. Also insofern wird jetzt nur berechnet, wie viele Leute schauen auf die Werbung.
Der Kontakt sozusagen.
Genau. Also danach wird dann verkauft. Vielleicht noch zur Ergänzung kurz, es sind wirklich tatsächlich andere wichtige Blätter bzw. Online-Auftritte mit dabei. Die Süddeutsche.de ist mit dabei, das Technikportal Golem.de und auch die Zeit mit dem Webauftritt Zeit.de. Und ich habe nämlich den Geschäftsführer von Zeit Online, Christian Röpke, gefragt, was das eben für sein Portal wirtschaftlich bedeutet, wenn Leute Adblocker benutzen.
Wenn Werbung unterdrückt wird, heißt das, dass unsere Seitenaufrufe ohne Werbung ausgeliefert werden. Das bedeutet, dass wir unseren Werbekunden nur eine geringere Anzahl von Seitenaufrufen mit Werbung auch garantieren können. Die kaufen bei uns sozusagen garantierte Werbeauslieferungen ein. Und das bedeutet de facto einen Verlust auf unserer Seite, denn 25-30% der Werbeauslieferungen werden unterdrückt. Und das macht sich besonders auf der Homepage, also unserer Startseite, aber auch in vermarktungsrelevanten Bereichen bemerkbar.
Also 25-30%, wir haben es gehört. Und das ist verglichen mit der Offline-Welt eben ungefähr so, als würde die Auflage entsprechend sinken.
Aber ich bin da immer noch nicht ganz überzeugt. Also wenn ich zum Beispiel den Spiegel lese und nicht Spiegel Online, überblätter ich ja die Werbung auch und gucke mir das nicht an und dem Spiegel entsteht dadurch kein Verlust. Kann man denn tatsächlich messen bei mir auf dem Computer, ob ich einen Adblocker benutze oder nicht?
Also es wird gemessen, wobei vorab gesagt, wenn du eine Werbung überblätterst, ich glaube, du kriegst dann schon irgendwie so ein bisschen noch mit, ob es ein großes Auto ist oder ob da irgendwas ist, was vielleicht interessant sein könnte. Also es ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied, ob du Werbung überblätterst oder ob du sie gar nicht wahrnimmst, denn bei diesen Adblockern ist ja die Seite sozusagen nackt.
Genau.
Ja, also das ist, glaube ich, schon nochmal ein Unterschied, ob man
richtig gewaschen.
Genau, da nackt eine Seite hat oder ob man was überblättert. Aber deine Frage, ja, technisch wird das so gelöst, dass man Werbung ausliefert, die nicht sichtbar ist. Und wenn man dann technisch ermittelt, dass diese Anzeige nicht angekommen ist bei jemand, der auf die Seite, sagen wir mal, von Zeit.de jetzt gegangen ist, dann weiß man also, dass diese Person die Seite durch einen Adblocker unterdrückt. Damit weiß man aber noch nicht, wie viele Nutzer nun tatsächlich gerade bei Zeit.de zum Beispiel Werbung ausblenden.
Die Anzahl der Nutzer können wir nicht ermitteln. Was wir ermitteln können, ist die Anzahl der Seitenaufrufe, die unterdrückt werden. Das heißt, dann gibt es eine gewisse Verzerrung, wenn wir 25-30% unterdrückte Seitenaufrufe haben, heißt das nicht, dass 25-30% unserer Nutzer das auch tatsächlich machen. Diese Verzerrung können wir auch nicht entzerren. Sie müssen aber bedenken, dass je technikaffiner auch ein Portal ist oder die Zielgruppe eines Portals, desto höher fallen auch die tatsächlichen Adblock-Raten aus.
Nun ist ja Werbung und Werbung nicht gleich dasselbe. Also die blocken, so wie ich, blocken jetzt mit CK geschrieben, die blocken ja nicht ohne Grund Online-Werbung, also weil die kommt ja oft wirklich ziemlich billig und nervig daher. Der Werbefachmann Thomas Koch bringt das so auf den Punkt.
Was ich online sehe, sind Abertausende von Bannern, die mich ja förmlich anbrüllen, die ich überhaupt nicht will.
Hat man denn dafür nicht Verständnis? Verstehen die das Problem nicht?
Die verstehen das schon. Und tatsächlich, also du hast recht, wenn man bedenkt, es gab ja mal eine Zeit, wo Werbung cool war, wo das ein kultureller Wert war, wo Geschichten erzählt worden sind. Und das ist zumindest online heute gar nicht mehr der Fall. Da gibt es richtig eine Sinnkrise. Werbung ist auch zu billig dort, als dass man sich wirklich Mühe gibt, gute Werbung zu produzieren. Und natürlich hat man dafür Verständnis bei den Verlegern für diesen Frust. Aber das ist eben Teil des Dramas, denn die Verleger versuchen ja, den Lesern schon entgegenzukommen. Und nun werden die doppelt bestraft. Christian Röpke, beschreibt mal, was da passiert.
Wir tun ja gewisse Dinge mit Hinblick auf unsere Nutzer auch, nämlich, dass wir Werbung nicht so aggressiv zulassen auf den Webseiten wie viele andere Betreiber. Das heißt, auch wir sind Leidtragende davon, dass andere Webseitenbetreiber sehr aggressive Werbung zulassen. Zum Beispiel, dass automatisch eine Werbung mit Ton auf der Seite startet, wenn man auf die Startseite kommt. Und wir als Webseitenbetreiber, die das nicht tun, leiden darunter, dass viele Leute vermehrt Adblocker nutzen, um sich genau gegen solche sehr aggressive Werbung zu schützen.
Das kann man also verstehen, dass man da auch seitens der Verlage sehr frustriert ist. Aber man muss jetzt auch sagen, die Kampagne ist völlig nach hinten losgegangen. Wie Adblock Plus zum Beispiel mitteilen ließ, seien die Installationen seit Beginn der Woche um 129% gestiegen. Also es gibt eine Menge Leute, die sind überhaupt erst aufmerksam geworden auf diese Möglichkeit, Werbung zu blocken. Aber immerhin hat es doch trotzdem auch erneut eine Debatte darüber gegeben oder ist die wieder befeuert worden, wie kostenfrei empfangbare Qualitätsinhalte im Netz zu finanzieren sind.
Der Fairness halber muss ich sagen, mich hat ein Spiegelkollege aus den USA angetwittert, der sagte, er hätte gerne einen Rundfunkbeitrag-Blocker. Daraufhin habe ich ihm gesagt, ich bezahle für den Printspiegel und ich bezahle auch für den Digitalspiegel und sehe nicht ein, dass ich da nicht Spiegel online blocken darf. Und dann schwieg er. Also offenbar muss man auch sehen, dass man diese Debatte tatsächlich versachlicht. Aber meine These ist ja, dass das jetzt nur gemacht wurde, auch zum Beispiel, um zu sagen, okay, wenn ihr nicht mitspielt, liebe Kunden, wenn das euch nervt und wenn ihr nicht die Adblocker ausschalten wollt, dann ziehen wir jetzt Bezahlschranken hoch. Ihr habt es so gewollt. Kann das möglicherweise die Strategie dahinter sein?
Das ist offenbar nicht die Strategie dahinter, denn interessanterweise, du hast es gerade eben beschrieben, musst du ja auch Werbung betrachten, auch wenn du eine Paywall überschritten hast sozusagen. Also Werbung und kostenlos, das ist nicht zwingend zusammengehörig, sondern auch bei Bezahlmodellen wird Werbung geschaltet. Ich habe dazu nochmal den Zeit-Online-Geschäftsführer Christian Röpke gefragt, ob das so eine Art Warnschuss ist vor einer Paywall.
Eine Bezahlschranke muss man auf jeden Fall von dieser Thematik unabhängig betrachten. Denn auch Websites, die eine Bezahlschranke, eine sogenannte Paywall einführen, können auch nach wie vor Werbung enthalten. Also diese beiden Geschäftsmodelle schließen sich nicht aus. Wenn Sie eine Zeitung am Kiosk kaufen, dann haben Sie für diese auch bezahlt und Sie haben trotzdem Werbung in der Zeitung. Also wir brauchen natürlich auch einen ausgewogenen Erlösmix zukünftig, um unsere Webseiten betreiben zu können.
Also ohne Werbung wird es offenbar nicht gehen, zumindest aus jetziger Sicht. Egal, ob du dafür bezahlst, dann für den Content oder nicht.
Und offenbar geht es auch bei Radio 1 nicht ohne Werbung. Ich kann ja schon mal darauf hinweisen, so in etwa 10, 15 Minuten haben wir unseren Werbeblock. Was Sie damit machen, liebe Beitragszahler, ist Ihnen überlassen. Danke erstmal, Vera Lenz. Betty White im Radio 1 Medienmagazin. Wenn Sie von Anfang an dabei sind in dieser Sendung seit 18 Uhr, dann wissen Sie, dass wir noch ein historisches Datum würdigen wollen. Diese Woche war ja nicht nur der Empfang 10 Jahre RBB im Fernsehzentrum in Berlin. Es gab noch ein Jubiläum, das habe ich total verdrängt, aber Peter Rossberg, er ist beim RBB Leiter für Abteilung Propaganda, um Gottes Willen, das bitte sofort schreiben, Programmverbreitung. Mein Gott, Leiterabteilung Programmverbreitung zuständig und er sagte mir Folgendes.
Tja, vor 50 Jahren wurde das sogenannte Provisorium in Betrieb genommen. Das war der Sendemaster am Scholzplatz, den ja viele unserer Hörer ja auch kennen, der an der Heerstraße steht. Er wurde von Prominenzen eingeweiht. Willy Brandt war zu dem Zeitpunkt zugegen.
Der regierende Bürgermeister dieser Stadt muss manches tun, was ihm wenig Spaß macht. Und er muss auch manches tun, was er, wenn er ganz ehrlich sein soll, als Unsinn betrachtet. Das, was er heute tun darf, bereitet ihm Freude und er betrachtet es ganz gewiss nicht als Unsinn. Denn das, was heute von hier ausgeht, das hilft uns weiter. Es hilft uns weiter im direkten und im übertragenen Sinne des Wortes.
Also wir haben dort die Erweiterung des Versorgungsgebiets feiern können, mit Unterstützung auch vom WDR damals, der den Mast gesponsert hat.
Es spricht der Intendant des Westdeutschen Rundfunks, Klaus von Bismarck.
Wenn der Westdeutsche Rundfunk heute dem Sender Freies Berlin einen Sendemast schenkt, so verdankt er die Möglichkeit dazu allein einem geografischen Glücksfall. Sein Standort Köln liegt inmitten der stärksten Massierung zahlender Hörer und Zuschauer. Der Sender Freies Berlin wird nur von etwas über 2 Millionen Westberlinern finanziert, muss aber für viele Millionen mehr arbeiten, die jenseits der Sektoren- und Zonengrenze die Stimme dieser Stadt hören wollen.
Sollte ursprünglich mal ein Betonmast gebaut werden oder ein Betonturm, der dieses Provisorium ersetzen sollte, es ist aber dazu nie gekommen. Andererseits freuen wir uns aber trotzdem, dass wir unseren Scholzplatz hier haben. Wir verschrahlen ja von diesem, zwar nicht Radio 1, aber unsere anderen RBB-Programme.
Und noch Radio Paradiso.
Und Radio Paradiso und um es komplett zu machen, auch Jazzradio. Die freuen sich mit Sicherheit auch, dass sie bei uns einen Platz gefunden haben.
Wieso kam es damals beim SFB zu der Auffassung, dass man einen eigenen Sender betreiben kann?
Eigentlich war das, wie es in Westdeutschland sozusagen auch üblich war, dass die ARD-Anstalten ihren eigenen Sendebetrieb hatten. Und mit dem eigenen Sendebetrieb wurden die Hörfunkprogramme und das erste Fernsehprogramm ausgestrahlt. Nur die danach kamen, die zweiten und dritten Programme, ist als das ZDF gegründet worden, das war eine Ausstrahlungshoheit der Deutschen Post, die dann später in die Telekom umgewandelt worden ist. So sind wir zu unserem eigenen Senderbetrieb gekommen. Im Gebiet von Brandenburg und Ostberlin, dem damaligen Staatsgebiet der DDR, war die gesamte Sendehoheit auch bei der Deutschen Post. Und mit dem Einigungsvertrag sind diese Sendestandorte alle der Telekom zugefallen. Und damit hatte auch der UAB damals keinen eigenen Sendebetrieb. Das Ähnliche wie in Mecklenburg-Vorpommern mit dem NDR, das ist ähnlich. Oder auch mit dem MDR, wo auch die Telekom mehr oder weniger als Rechtsnachfolger dann diese Sender betrieben hat. Und so ist es auch heute noch.
Unter betriebswirtschaftlichen Kalkulationen, welche Variante ist besser?
Natürlich unser Eigenbetrieb. Also es hat sich eigentlich immer schon bezahlt gemacht. Erstmal wir haben das Know-how in unserem Bereich. Und wenn man also nicht zusätzlich noch Mehrwertsteuer erwirtschaften muss, bedeutet das, dass die andere Konkurrenz oder unsere Mitbewerber in dem Fall schon mal mit 20% oder 19% preiswerter sein müssen als wir. Und wir gehen mal davon aus, wir sind auch nicht dümmer als die anderen Ingenieure in der freien Wirtschaft. Und dadurch ist es, glaube ich, ein gutes Modell, einen Eigenbetrieb zu haben. Vor allen Dingen, weil man alle oder beziehungsweise die meisten Komponenten des Übertragungswegs selbst in der Hand hat und auch entsprechend konfigurieren kann.
Eine Prognose von Ihnen, wie lange wird es UKW noch geben?
Also wenn es nach mir persönlich geht, würde ich UKW schon langsam zurückfahren und gegenüber digital oder durch Digitalradio ersetzen. Aber wir werden wohl noch einige Zeit damit leben. Vielleicht ist es ein gleitender Übergang. Ich vergleiche es immer sehr gerne mit RDS. RDS war früher auch sehr teuer. Es kam in die Rätereien.
Also das ist das, was man immer so sieht, wenn man ein RDS-taugliches Gerät hat. Dann sieht man die Empfangsstation und man kann zwischen Alternativfrequenzen hin und her wechseln, beziehungsweise das Gerät macht das automatisch, zum Beispiel im Auto.
Genau, genau. Das ist eigentlich heute Standard, da redet keiner drüber. Früher hatte man nur eine einfache Anzeige, dann kam eine Frequenzanzeige hinzu. Und so stelle ich mir es eigentlich auch vor, dass in einem Zeitraum von 10, 15 Jahren eigentlich der Umstieg auf die Digitalradiotechnik geschafft ist. Der Zuhörer wird es kaum merken. Er wird mehrere Möglichkeiten haben. Wir sprechen ja auch immer davon, dass wir mehrere Übertragungswege unterstützen. Wir werden UKW-FM, wir werden die Geräte unterstützen. Sie werden ein Digitalradio unterstützen und für zu Hause gegebenenfalls auch ein WLAN. Also es wird Kombigeräte geben und der Zuhörer hat die Möglichkeit, es auszuwählen oder die Auswahl dem Gerät zu überlassen, welcher Empfangsweg in dem Augenblick der beste ist.
Und der Scholzplatz ist für die Zukunft gewappnet, demzufolge?
Der Scholzplatz ist für die Zukunft gewappnet. Wir haben, wie viele schon gesehen haben, eben vorletztes Jahr einen neuen Anstrich verpasst. Die Abspannpardunen sind erneuert worden. Er ist topfit, trotz seiner 50 Jahre. Und die Technik, glaube ich, damit können wir uns auch sehen lassen.
Peter Rosberg, Leiterabteilung Programmverbreitung des RBB. Und einen Rundgang auf dem Scholzplatz gibt es bei mir auf dem Blog, zu finden über Twitter.com Medienmagazin.
Radio 1 und Fritz, das sei noch ergänzt, werden vom Fernsehturm am Berliner Alexanderplatz abgestrahlt. Das hat auch historische Gründe, da die 95,8 MHz für Radio 1 und die 102,6 MHz für Fritz ursprünglich DDR-Frequenzen waren, für Radio DDR 1 und Jugendradio DD64. Betreiber des Fernsehturms war nach der Deutschen Vereinigung die Deutsche Telekom. 2008 wurde dieser Geschäftszweig veräußert an die französische TDF Group und seitdem ist die Media Broadcast GmbH dafür zuständig. Damit zum Bonustrack dieses Podcasts, der sich speist mit Redebeiträgen von der zu Beginn kurz erwähnten CDU Media Night. Hören Sie die Rede von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, der Gastrednerin des Abends Anke Schäferkort, sie ist Geschäftsführerin der Mediengruppe RTL Deutschland, RTL Television sowie Co-Chefin der RTL Group und Vorstandsmitglied bei Bertelsmann. Anschließend das sehr kurzweilige Interview mit ihr, das der Journalist und Publizist Dr. Hajo Schumacher mit ihr führte. Aber zuerst Angela Merkel.
Ich begrüße Sie alle ganz herzlich, auch Sie, die Sie hier den Saal schon füllen und die Sie auf den verschiedenen Etagen sich aufgestellt haben. Wir freuen uns heute, dass Frau Schäferkort, Anke Schäferkort, die Keynote-Speech halten wird. Sie ist eine der wichtigsten Medienmanagerinnen und wenn man sich's mal bei Lichte betrachtet, so wird von den Medien zwar oft über die mangelnde Präsenz von Frauen in Führungspositionen berichtet, aber wenn man in die Medien selbst reinguckt, dann würde ich sagen, gibt's auch noch eine ganze Menge zu tun. Aber wie es so immer ist, man sagt die Sachen immer an der falschen Stelle, denn heute haben wir ja eine der führenden Medienfrauen bei uns, Geschäftsführerin der Mediagruppe RTL Deutschland, gemeinsam mit Guillaume de Posch, Vorstandsvorsitzende der RTL Group in Luxemburg und Vorstandsmitglied der Bertelsmann AG. Herzlich willkommen, dass Sie auch noch für uns Zeit hatten. Ein ebenso herzliches Willkommen dann auch an Herrn Schumacher, der nachher die Freude haben wird, Frau Schäferkort noch ein bisschen zu interviewen. Und die Künstler David Garrett, Leslie Mandoki habe ich schon begrüßt, samt Kapelle und, oder Band. Wir sind ja konservativ, Leslie Mandoki, verzeiht uns das. So, die Media Night ist auch in die Jahre gekommen, wir haben Jubiläum. Die 10. Media Night ist diesmal hier im Adenauerhaus zu Gast und das ist eines der Highlights unserer jährlichen Arbeiten. Eine sehr spannende Mischung aus harter Arbeit im medienpolitischen Bereich, mischt mit viel Unterhaltung und einem Open End, das ich noch nie erlebt habe hier, aber mir wird dann am nächsten Tag immer berichtet, wenn ich am nächsten Tag gegen morgen dann hier reinkomme, dann ist aber meistens leer. Insofern handelt es sich um eine eintägige Veranstaltung. 10 Jahre Media Night und fast genau 20 Jahre, nämlich am 30. April 1993, wurde das World Wide Web zur allgemeinen Nutzung freigegeben. Und wir wissen heute, wie sehr sich unsere Welt verändert hat. Ob wir es schon ganz wissen, ist noch nicht klar. Die einen wissen es mehr, die anderen wissen es weniger. Es wird so schön gesagt, alles, was digitalisierbar ist, wird in Zukunft digitalisiert werden. Und da ist der Fantasie nun, so sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wenn man sich auf der diesjährigen Hannover Messe mit der Industrie 4.0 befasst hat und dann lernt, dass VW gerade seine Wolfsburger Autofertigungshallen digitalisiert, dann erahnt man, was das für die Entwicklung von Autos und von Gegenständen jeglicher Art in Zukunft bedeuten wird. Man ahnt auch, was das für die Veränderung von Berufsbildern bedeuten wird. Und so hat sich eben nicht nur im medialen Bereich vieles geändert, sondern bis hinein in die industrielle Sphäre natürlich massive Veränderungen ergeben. Heute kaufen 9 von 10 Internetnutzern online ein und natürlich haben 28 Millionen Deutsche ihre Bankgeschäfte, erledigen sie per Internet. Mehr als die Hälfte der Beschäftigten nutzt das Internet für die tägliche Arbeit und das Ganze wird noch mehr werden. Rund um das Internet hat sich eine äußerst erfolgreiche Branche entwickelt. 900.000 Menschen arbeiten in Deutschland im Informations- und Kommunikationstechniksektor. Das sind mehr als zum Beispiel in der klassischen Automobilindustrie. Aber wir müssen auch sagen, wir in Deutschland sind an dieser Stelle nicht führend, sondern die klassischen IT- und Hightech-Industrie ist im Silicon Valley und anderswo angesiedelt. Und deshalb ist es für uns eine große Herausforderung, mitzuhalten. Und vor allen Dingen, wenn die Verschmelzung von Internet und industrieller Produktion stattfindet, muss Deutschland vorne mit dabei sein, muss Europa vorne mit dabei sein. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns den Bedingungen stellen. Wir haben allerdings in Berlin eine spannende Start-up-Landschaft. Ich weiß nicht, der Kollege Thomas Jatzombek, ist er schon hier? Da ist er, jüngst 40 Jahre alt geworden, also doppelt so alt wie das Internet. Und deshalb mit 20 auch gleich, hat er wohl auch gleich angefangen, sich ums Internet zu kümmern. Er gehört jedenfalls zu denen, die sich bei uns neben anderen sehr gut auskennen und hat mich auch beraten, als es darum ging, welche Start-up-Unternehmen besuchen wir und wie können wir sagen, wie können wir hier auch die Rahmenbedingungen für solche Start-ups in Deutschland verbessern. Wir wissen, dass wir hier noch eine ganze Menge zu tun haben, insbesondere was die gesamte Gründungsphilosophie anbelangt, die zur Verfügungstellung von Kapital für diese kleinen Unternehmen. Und auch die Tatsache, dass wir hier keine 100-jährigen Traditionen jeweils schaffen, sondern dass hier ein sehr großer Wechsel auch in den Unternehmen stattfindet. Das alles sind Dinge, die wir noch lernen müssen, wenn wir eine wirklich lebendige Start-up-Szene haben wollen. Aber Berlin ist ein guter Platz. Berlin hat viel Veränderung durchgemacht und insofern fühlen sich die Start-up-Unternehmen hier wohl. Und am meisten hat mir die Berufsbezeichnung des Feel-Good-Managers, die es eigentlich in fast jedem Start-up-Unternehmen gibt, gefallen. Das sind äußerst variable Tätigkeiten von der Suche nach Yogalehrern bis zur Versorgung und der Wohnungsbeschaffung. Also wer ein Multitalent ist, sollte sich als Feel-Good-Manager in der Start-up-Szene verdingen. Meine Damen und Herren, jetzt heute, wenn wir von der Media Night sprechen, geht es vor allen Dingen aber um die Frage, was bedeutet das für unsere Medien? Fernsehen, Hörfunk, Zeitungen, Zeitschriften. Frau Schäfer-Kors wird uns auch darüber sprechen. Sie leiten durch den globalen Informationsdschungel. Und Demokratie braucht starke, selbstbewusste Medien. Demokratie braucht Medien mit Qualitätsjournalismus. Und deshalb stehen wir natürlich vor riesigen Herausforderungen, einerseits offen für die neuen Technologien zu sein und andererseits auch einen bestimmten Qualitätsanspruch garantieren zu können. Und wir erleben eine Zeitungslandschaft im Umbruch, völlig veränderte Nutzungsgewohnheiten der Menschen, sinkende Anzeigenerlöse und allein im ersten Quartal 2013 -4% der Auflage von allen deutschen Zeitungen, obwohl es wirtschaftlich in Deutschland ja noch relativ gut geht. Ich will ja an dieser Stelle sagen, Internet hin und her. Ich bin trotzdem der Überzeugung, dass eine Fähigkeit zum Lesen erhalten bleiben sollte und nicht nur reduziert auf Abkürzel bei den verschiedensten Sorten der elektronischen Nachrichtenübermittlung. Denn es kann nicht schaden und man kann auch ein guter Internetnutzer sein, wenn man über Lesefähigkeiten, glaube ich, verfügt. Wir haben gemerkt, als wir das Leistungsschutzrecht verabschiedet haben, mit tätiger Unterstützung und Beratung auch durch unsere Kollegen, die sich im Internet sehr gut auskennen, in welches Spannungsfeld man eintritt, wenn man etwas regulieren will, wenn man sagen will, Inhalte müssen auch ihren Wert behalten und dieser Wert muss sich auch materiell ausdrücken und wir haben jetzt viele Jahre an einer Reform des Urheberrechts gearbeitet und sind immer noch nicht ausreichend zum Ziel gekommen, aber ich will hier ganz eindeutig sagen, habe neulich auch umfangreich mit der sogenannten Content-Allianz, die sich jetzt glücklicherweise gebildet hat, gesprochen, es muss garantiert sein, dass Kreativität weiter auch sozusagen den Lebensunterhalt garantiert, dass man damit etwas verdienen kann. Und es kann keinen Zugriff auf geistige Leistungen geben, der völlig kostenlos ist. Das ist, glaube ich, ganz, ganz eindeutig. Wenn man dann klatscht leider nicht jeder. Da muss ich noch Überzeugungsarbeit leisten, aber das überlasse ich Frau Schäferkort dann. Wenn man dann natürlich in die Diskussion eintritt mit denen, die vielleicht die Internet-Community repräsentieren und darüber spricht, dann gibt es ja auch interessante Lerneffekte. Ich glaube, es gab eine Piratin, die ein Buch schrieb und dann doch ein bisschen erstaunt war, dass sie dafür gar nichts sozusagen verdienen sollte. Und vielleicht muss jeder erstmal selber eine kreative Leistung vollbringen, bevor er sich an den Diskussionen über die Behandlung des Urheberrechts oder den Schutz des Urheberrechts beteiligt. Es gibt dann einen Streit, ob klassische Institutionen heute überhaupt noch demokratisch legitimiert sind oder ob man sozusagen so sein muss, wie Steve Jobs war, der einfach gesagt hat, die Beatles sind mir so viel wert, dass es die auf gar keinen Fall umsonst gibt. Und er damit natürlich im Internet auch gezeigt hat, dass man sehr wohl für Inhalte auch etwas bezahlen muss. Und das klappt ja auch ganz gut, wenn ich das richtig sehe, was man da an Musik. Ich mache jetzt hier aber keine Werbung für einen, da muss ich auch aufpassen. Also, jedenfalls haben wir die Aufgabe, den neuen rechtlichen Rahmen richtig zu setzen. Das erfordert Technikverständnis und das erfordert eine Vorstellung von der Konvergenz der verschiedenen Medien, die natürlich auch eine gewisse Prognosefähigkeit in sich tragen muss. Und wir müssen eben auch verstehen, dass deutsche Gesetze alleine schon gar keine, die für einzelne Bundesländer vielleicht gemacht werden, uns wirklich voranbringen, sondern dass die Rechtsetzung halt eben auch in Europa und am besten global erfolgen sollte. Da haben wir allerdings im Bereich der Lehren aus der Finanzwirtschaft eine Erfahrung gemacht. Wenn keiner vorangeht, gibt es eigentlich auch fast nie eine Lösung. Wir haben in allen Fragen der Bankenrestrukturierung und vieler anderer Dinge immer erst einen deutschen Alleingang gemacht und dann gelernt, dass das von Europa nicht immer 100% übernommen, aber als Anregung verstanden wurde. Und ich glaube, so müssen wir im Medienbereich zum Teil auch vorgehen, dass man sich nicht davon abhalten lässt, doch bestimmte Dinge einfach mal vorzudenken, durchzusetzen, um sie dann international auch anbieten zu können. Sonst erschöpft sich das Ganze in einer sehr allgemeinen Sache. Wir haben, Frau Schäferkort ist heute eine Repräsentantin des privaten Fernsehbereichs. Wir haben Spannungen in alle Richtungen zwischen Zeitungsverlegern und Fernsehanbietern, zwischen privaten und öffentlich-rechtlichen, zwischen Internetgemeinden und den Anbietern der klassischen Medien. Und wir von der Christlich-Demokratischen Union sagen, wir wollen die Vielfalt aller garantieren. Das wird sicherlich bedeuten, dass niemand einen monopolistischen Anspruch von Haus aus haben darf, dass niemand auch alles können will. Was natürlich bei den öffentlich-rechtlichen Medien ein Problem ist, weil die Tatsache, öffentlich-rechtliches Medium zu sein, natürlich voraussetzt, dass man einen großen Teil der Bevölkerung auch erreicht. Und damit man vielleicht legitimieren kann, ja alles auch machen zu dürfen, wenn sich die Mediennutzung der Bevölkerung immer weiter diversifiziert. Und trotzdem wird man Abgrenzungen finden können. Und darüber gibt es ja glücklicherweise heute auch nicht nur Gespräche zwischen Politik und den Medienanbietern, sondern auch der Medienlandschaft unter sich, wie ich im Übrigen glaube, dass es immer das Beste ist, dass versucht wird, auch untereinander Lösungen zu finden oder Interessen zu bündeln. Deshalb habe ich die Content-Allianz erwähnt. Das ist für die Politik unglaublich hilfreich. Wenn wir mit jedem einzelnen Anbieter und jeder einzelnen Form reden müssen, dann wird das für uns unendlich kompliziert, daraus eine wirkliche Lösung zu finden. Meine Damen und Herren, die Medianeit ist ein Bekenntnis zu den Medien. Die Medianeit ist ein Bekenntnis dazu, dass wir uns den anspruchsvollen Aufgaben der Regulierung stellen, dass wir auf Anregungen aus dem Medienbereich setzen, dass wir technisch innovativ sein wollen und dass wir gleichzeitig eben auch die Rechte derer, die ihre Arbeit in das Internet einbringen, in Form von Inhalten, dass wir diese Rechte schützen wollen. Ich möchte Sie noch einmal ganz herzlich begrüßen und dann noch mal ganz herzlich Frau Schäferkort Danke sagen und ihr den Staffelstab übergeben, nicht den Staffelstab, aber die Nutzung des Mikrofons übergeben. Sie haben das Wort.
Sehr verehrte Frau Bundeskanzlerin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bedanke mich ganz herzlich für den freundlichen Empfang. Ich freue mich sehr, dass ich heute die Gelegenheit habe, Ihnen unsere Sicht auf die Zukunft der Medien und vor allem, das werden Sie verstehen, auf das Fernsehen in Deutschland und in Europa mitzuteilen. Ich sehe mich natürlich außerstande, die zahlreichen, sicherlich spannenden Aspekte der heutigen Tagesveranstaltung in 20 Minuten angemessen zu bewerten. Aber vielleicht kann ich Ihnen beschreiben, warum es aus unserer Sicht, aus Sicht der Fernseh- und der gerade schon zitierten Kreativindustrie wichtig ist, sich mit diesen Themen zu beschäftigen und warum wir Sie, die Politik, in dieser Zeit des Umbruches brauchen. Wie Sie vielleicht wissen, agiert die Mediengruppe RTL Deutschland als Marktführer im privaten Fernsehen mit ihren Sendern RTL, Vox, NTV, RTL Nitro und Super RTL in einer Branche, die seit mindestens 10 Jahren der baldige Tod vorhergesagt wird. Nun wundern Sie sich im politischen Bereich vielleicht seltener darüber, wer gerade totgesagt wird und sich dennoch bester Gesundheit erfreut. Mich allerdings wundert es ehrlich gesagt schon, welch geringe Lebenserwartung man uns dem Fernsehen in politischen Diskussionen und Publikationen teilweise zuspricht. Dabei ist die Faktenlage ziemlich eindeutig. Die Nutzung des klassischen Fernsehens bewegt sich unverändert auf einem sehr stabilen, auf einem hohen Niveau bei sage und schreibe rund 220 Minuten im Schnitt pro Zuschauer pro Tag im Jahr 2012. Ich bin sicher, viele von Ihnen haben nicht 220 Minuten am Tag geschaut. Es hat also viele Menschen gegeben, die deutlich mehr Fernsehen geschaut haben. Zur gleichen Zeit entsteht aber, und die Bundeskanzlerin hat es eben angedeutet, mit einer enormen Geschwindigkeit eine faszinierende, eine facettenreiche neue Medienrealität neben dem Fernsehen. Noch nie konnten Menschen auf eine solche Masse medialer Inhalte zugreifen. Noch nie waren diese Inhalte so leicht zugänglich und verfügbar, ob stationär, ob mobil, ob linear, ob auf Abruf, ob in Schrift, in Ton, in Bild, in Bewegtbild. Und alle diese neuen Angebote, vor allem im Internet, wir haben es eben gehört, sie wurden nach den bisherigen Erfahrungen additiv, das heißt zusätzlich zum Fernsehen genutzt. Die Fernsehnutzung hat hierunter nicht gelitten. Die Zukunft des Fernsehens lässt sich auch in dieser Zeit des medialen Wandels relativ klar vorhersagen. Was mein Vorgänger schon oft vor Jahren anmerkte, gilt nach wie vor: die Zukunft von TV ist TV. All die neuen Technologien und Infrastrukturen werden durch professionell produzierte Inhalte getrieben. Sie werden durch sie attraktiv, ja erst sinnvoll. Neue Straßen ohne Autos, ohne weitere Verkehrsmittel ergeben schließlich auch keinen Sinn. Vor einer Woche unterhielt ich mich mit einem Mädchen aus der Nachbarschaft, rund 15 Jahre alt, und sie fragte mich: Sag mal, was machst du eigentlich beruflich? Ich sagte, ich bin beim Fernsehen. Und sie sagte fast etwas mitleidig: Oh, ich muss zugeben, ich schaue gar nicht mehr so viel Fernsehen. Nur abends mit der Familie gemeinsam das ein oder andere. Aber wenn ich alleine bin in meinem Zimmer, dann bin ich eher im Netz. Ich habe sie daraufhin gefragt, was sie dann im Netz wirklich so tut. Und sie chattet viel, sie kommuniziert mit Freundinnen. Und sie sagt, sie schaut unheimlich viel Video und streamt Bewegtbildinhalte. Und dann auf die Frage, welche Inhalte das sind, da habe ich mich gleich wieder wohler gefühlt, weil die meisten dieser Inhalte kannte ich sehr wohl. Viele der Programme kamen aus unserer Gruppe. Ich habe heute ein großes Herz. Einige Programme kamen auch von unseren Wettbewerbern. Keine Frage. Das erklärt aber wohl auch, warum wir alleine mit der Mediengruppe RTL Deutschland im deutschen Markt in 2012 mehr als 1 Milliarde Abrufe von Videos im Netz verzeichnet haben. Denn im Netz werden die Inhalte besonders häufig abgefragt, die auch im Fernsehen große Erfolge feiern. Entscheidend für die Akzeptanz beim Publikum ist eben nicht die technische Darreichungsform. Entscheidend ist der Inhalt. Meine Damen und Herren, ich glaube, hierin liegt ein wesentlicher Grund für die gerne etwas apokalyptischen Aussagen über unsere Branche, vor allem aus Brüssel, die in einem beachtenswerten Widerspruch zu der gerade geschilderten Realität stehen. Wir haben unter anderem, wenn nicht sogar in erster Linie, ein begriffliches Missverständnis. Lineares Fernsehen, und hier muss ich Sie leider mit einer Begriffsbeschreibung behelligen, zeichnet sich dadurch aus, dass der Zuschauer weder in inhaltlicher noch in zeitlicher Hinsicht auf ein Programm Einfluss nehmen kann. Er ist vielmehr anders als bei nonlinearen Inhalten, zum Beispiel bei Videoangeboten auf Abruf im Internet, sowohl auf die vorgegebene Reihenfolge der Programmbeiträge angewiesen, als auch auf deren jeweiligen Sendebeginn. Demnach ist also das, was bei uns in Deutschland und in Europa nach der Definition des Gesetzgebers und der Politik Rundfunk genannt wird, nicht mehr identisch mit dem, was wir als Unternehmen unter Fernsehen verstehen. Und noch viel weniger, und das ist noch deutlich wichtiger, ist es deckungsgleich mit der Realität unserer Zuschauer und der Realität unserer Nutzer. Rundfunk, also der lineare Konsum, ist nur eine Teilmenge von dem, was Fernsehen heute ausmacht. Wer die Relevanz des Marktes, wer die Bedeutung der Rolle der Fernsehsender wirklich begreifen will, der muss auch begreifen, dass bei dem, was wir heute tun, es schon lange nicht mehr um das klassische Fernsehen allein geht. Es geht um die Nutzung von professionell produzierten Bewegtbildinhalten, um die Nutzung unserer Programme auf allen Wegen, auf allen Endgeräten, ob TV, ob PC, ob Smartphone, ob Tablet, egal ob linear oder auf Abruf, egal ob stationär in Ihrem Wohnzimmer oder mobil. Ohne unsere professionellen Inhalte, ohne die Inhalte der Sender in Deutschland, ja auch ohne die Inhalte der Verleger, ohne die Inhalte der Musikindustrie, kurz ohne die Leistung der Kreativwirtschaft, wären die faszinierenden neuen technologischen Infrastrukturen nichts. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Wir befinden uns als Medienindustrie, und die Bundeskanzlerin hat es eben angesprochen, in einer der größten Umwälzungen der letzten 30 Jahre. Die Konvergenz der Medien und ihre Digitalisierung potenzieren noch den Effekt, den die Globalisierung auf die Medien hat. Die Mediengattungen verschmelzen zusehends, die Verwertungszyklen der Inhalte werden immer kürzer und der Wettbewerb unter den Medien hat eine ungeahnte Intensität erreicht. Damit kein Missverständnis über die Rollenverteilung entsteht, uns ist eins absolut klar. Zunächst ist es allein unsere Aufgabe, also die Aufgabe der Medien, die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung und der Konvergenz zu erkennen und zu nutzen und den Zuschauer die Angebote auf dem Weg zur Verfügung stellen, den er präferiert, den er sich aussucht. Denn am Ende entscheidet vor allem die Nachfrage, welcher Weg des Medienkonsums zukünftig der erfolgreiche sein wird. Wir, und das meint nicht nur die Mediengruppe RTL Deutschland, wir nehmen diese Herausforderung an. Keine Frage. Wir stellen unsere Angebote schon heute über Plattformen wie RTL Now, wie Vox Now, auch online und auf Abruf zur Verfügung und das über alle Endgeräte hinweg. Die NTV-Nachrichten-App ist eine der erfolgreichsten mobilen TV-Anwendungen überhaupt. Und wer sie von Ihnen noch nicht runtergeladen hat, ich kann sie Ihnen wirklich wärmstens ans Herz legen. Mit neuen Digitalkanälen wie beispielsweise RTL Nitro begegnen wir der Digitalisierung und damit auch der Fragmentierung des Marktes. Mit den öffentlich-rechtlichen Kollegen haben wir mit HBB TV einen Standard für genau konvergente Angebote entwickelt. Und schließlich haben wir mit HD Plus einen Schritt gewagt, um den uns vermutlich der ein oder andere der anwesenden Verleger beneidet. Wir haben unsere Angebote verschlüsselt, um sie vor Missbrauch zu schützen und um die Erlösökonomie zwischen Infrastrukturbetreibern und Sendern zu korrigieren. Die Nutzung all dieser Modelle steigt kontinuierlich und sie verankert das Fernsehen auf all diesen neuen Plattformen, auf all diesen neuen Infrastrukturen. Aber eins ist auch klar, all diese Entwicklungen können wir nur weiter gestalten in der Zukunft und wir können den zukünftigen Herausforderungen als Medienunternehmen nur dann begegnen, wenn der Rahmen, den die Politik uns vorgibt, wenn der auch stimmt. Und da ich gerade hier bin, möchte ich Ihnen ganz kurz aufzeigen, worin wir bei all den Fortschritten, die sich ergeben, das konkrete Problem heute in diesem ordnungspolitischen Rahmen sehen. Wie gesagt, die Konvergenz der Medien bedeutet das Zusammenwachsen von komplett verschiedenen Mediengattungen und Technologien. Der ordnungsrechtliche Rahmen und seine Anwendung gehen aber weiterhin von der Idee aus, dass jede Mediengattung getrennt von der anderen werden könnte und auch müsste. So regelt der Rundfunkstaatsvertrag der Länder das klassische lineare Fernsehen, die Online-Dienste aber überwiegend nicht. Die Regelung über Infrastrukturen hingegen erfolgt durch das Telekommunikationsgesetz, also durch den Bund. Die Aufsicht liegt entsprechend teils bei den Landesmedienanstalten, teils bei der Bundesnetzagentur. Ähnlich sieht es bei der Kontrolle der Marktverhältnisse aus. Während das Medienkonzentrationsrecht wiederum bei den Ländern liegt, werden die Vorgaben des Wettbewerbsrechts auch bei uns durch das Bundeskartellamt durchgesetzt. Bei der Gestaltung von Daten und Jugendschutzvorschriften sieht es auch nicht viel anders aus. Solange die Märkte und die Marktteilnehmer klar getrennt waren, war das aufwendig, es war oft kompliziert in der Handhabe, keine Frage, aber es war noch machbar, mit dieser Regulierung umzugehen. Wozu das allerdings in einer konvergenten Welt führt, in der die Medien zusammenwachsen, möchte ich Ihnen an einem Beispiel aufzeigen. Und das Beispiel bezieht sich auf die neue Generation von Fernsehgeräten. Und es ist eine große Wahrscheinlichkeit, dass Sie so ein Fernsehgerät schon zu Hause haben. Wenn Sie heute hingehen, Sie kaufen sich ein neues Fernsehgerät, dann kaufen 60% der Menschen bereits ein Fernsehgerät, was nicht nur ein lineares Fernsehsignal empfängt. Es hat bereits einen Internetzugang. Das heißt, Sie können auf demselben Bildschirm Fernsehen schauen und Internet abrufen. Das ist erstmal prima, das ist ein toller Nutzen für den Zuschauer. Für uns heißt das noch mehr Wettbewerb auf demselben Bildschirm. Auch das ist prima, weil dem Wettbewerb stellen wir uns gern. Aber leider ist die Geschichte an der Stelle noch nicht zu Ende, denn ganz so einfach ist es nicht. Nehmen Sie das folgende Beispiel. Ein Nachrichtensender wie NTV darf seine Nachrichten nicht mit Werbung unterbrechen, weil, so schreibt es der Rundfunkstaatsvertrag vor, Nachrichten frei von kommerzieller Kommunikation, also von Werbung sein müssen. Über diesen Punkt an sich möchte ich gar nicht diskutieren. Das war schon immer so und das mag absolut auch seine Berechtigung haben. Das Problem daran ist nur, dass sich diese Vorschrift des Rundfunkstaatsvertrages allein auf das Angebot eines Rundfunkveranstalters beschränkt und nicht mehr auf das Handeln eines x-beliebigen Nachrichten-Online-Dienstes. Mit der Konsequenz, dass dieser Online-Dienst dieselben Nachrichten bringt, aber nach Belieben mit Werbung versät und dabei auch Werbung im Bewegtbild schaltet. Und das auf demselben Bildschirm, auf dem Fernsehgerät in Ihrem Wohnzimmer. Der Zuschauer kann schon lange nicht mehr unterscheiden, welches dieser Angebote jetzt gesetzlich als Rundfunk definiert ist und welches nicht. Meine Damen und Herren, es mag sicher gute Gründe geben, zum Beispiel Nachrichten, Kindersendungen nicht mit Werbung zu kombinieren. Aber kann es richtig sein, dass diese Regel, die bisher akzeptiert war, nur auf der einen Hälfte des Bildschirms gilt und auf der zweiten Hälfte des Bildschirms nicht mehr? Ich glaube, dass dieses Ergebnis gefährlich ist. Wissen Sie, wir sind bei der Mediengruppe RTL Deutschland stolz darauf. Wir bieten nicht nur Unterhaltungsprogramme, wir beschäftigen mehrere hundert journalistische Kollegen. Wir sind stolz darauf, dass wir mit RTL Aktuell, mit dem Nachtjournal, mit NTV nicht nur Maßstäbe für Nachrichten im privaten Fernsehen gesetzt haben, sondern, wenn wir über das Zuschauerinteresse, über Marktanteile sprechen, auch das ZDF mit unseren Nachrichtenangeboten längst hinter uns gelassen haben. Programmlich macht unser Informationsangebot daher allen Sinn der Welt. Aber als privatwirtschaftliches Unternehmen muss unser Handeln auch wirtschaftlich Sinn ergeben. Wir scheuen keinesfalls den Wettbewerb, keine Frage, mit anderen Angeboten. Wir benötigen jedoch einen Regulierungsrahmen, der sicherstellt, dass alle nach den gleichen Rahmenregeln spielen müssen. Das Beispiel zeigt aber auch noch eine weitere wesentliche Änderung in der Medienrealität von heute. Die klassische Regulierung sieht ein kompliziertes System zur Sicherung einer Medienvielfalt vor. In mühevollen Verfahren entscheiden Landesmedienanstalten heute darüber, welcher Sender welchen Programmplatz erhält und inwieweit Kabelnetzbetreiber hier überhaupt eigenständig entscheiden dürfen. Tatsächlich verschiebt sich diese Entscheidungsmacht in dieser Zeit aber vollständig und sie verschiebt sich hin zu Geräteherstellern, zu Set-Top-Boxen-Herstellern, zu Suchmaschinen und zu Empfehlungssystemen. Denn letztendlich entscheiden Sie darüber, welche Angebote der Zuschauer überhaupt noch in dieser unüberschaubaren digitalen Vielfalt finden kann. Und das tun Sie ohne jedwede Regularien. Und sicher nicht nach Ihren oder auch nach unseren Vorstellungen zur Vielfaltsicherung. Das mag für Angebote, die täglich nachgefragt werden, wie RTL oder ProSieben, überhaupt kein Problem sein. Für Nachrichtensender wie NTV ist das schon eine Herausforderung. Meine Damen und Herren, ich darf noch auf einen weiteren Punkt zu sprechen kommen, der mir wirklich am Herzen liegt und den die Bundeskanzlerin ebenfalls genannt hat. Der Schutz des geistigen Eigentums. Ich möchte an dieser Stelle unmissverständlich klarstellen, dass ein effektiver, ein umfassender Urheberrechtsschutz für uns, die Sender, aber auch für alle anderen Teile der Kreativindustrie von existenzieller Bedeutung ist. Lassen Sie mich ehrlich sein, kein Inhalt ist ohne den Schutz eines Wertes ökonomisch darstellbar. Und wer in Deutschland und Europa unseren wichtigsten Rohstoff, die Kreativität, schutzlos stellen will, wer die zentrale Rolle des geistigen Eigentums für die Kultur, für den Kultur- und Wirtschaftsstandort ernsthaft in Frage stellen möchte, der wird hoffentlich Schiffbruch erleiden, was übrigens für nautische Berufe wie Piraten vermutlich am Ende auch unerfreulich sein würde. So, da ich das Letzte bin, was zwischen Ihnen und einem leckeren Kaltgetränk steht, möchte ich versuchen, ein Fazit aus all dem abzuleiten. Ich bin sicher, dass auch in 10 Jahren das klassische Fernsehen das mediale Lagerfeuer sein wird, also das Medium, vor dem sich die ganze Familie versammelt, um Shows, ob Sport und weiteres zu sehen. Aber dennoch müssen wir uns den neuen Gegebenheiten stellen. Wir müssen konkurrenzfähige Angebote entwickeln, keine Frage. Wir müssen sie implementieren und das in einem sinnvollen Regulierungsrahmen. Und damit sind wir am entscheidenden Punkt. Es geht nicht darum, den rechtlichen Rahmen anzuprangern. Es geht nicht darum, die Landesmedienanstalten, die KEK, das Kartellamt oder den Gesetzgeber zu kritisieren. In der neuen Medienrealität, die ich eben beschrieben habe, müssen wir Unternehmen, Regulierer und Gesetzgeber gemeinsam überprüfen, ob die ordnungsrechtliche Ausrichtung für die Zukunft so noch hält und wie wir sie übertragen können. Und ich begrüße den ausdrücklichen Willen der Politik, dies zu tun. Wir müssen alle die Chance der Digitalisierung ergreifen und der Konvergenz ergreifen, aber wir müssen auch in der Lage sein, uns diesen Herausforderungen zu stellen. Wie soll also die zukünftige Medienrealität aussehen? Wie soll die zukünftige Regulierung aussehen? Wenn Sie sich die Frage für sich stellen, ob es noch einen Rundfunk in Zukunft geben soll, wie heute, der eine eigene Mediengattung ist, der Wirtschaft und Kulturgut in einem ist, dann müssen Sie sich diese Frage jetzt stellen für die Regulierung. Wie gelingt es uns politisch, das wichtigste Gut, das wir haben in Europa, das geistige Eigentum, zu stabilisieren? Welche Unterscheidungskriterien werden wir in Zukunft haben? Die Linearität allein wird es definitiv nicht sein. Und ergibt unterschiedliche Werberegulierung für lineare und lineare Angebote und nonlineare Angebote in der Zukunft noch einen Sinn, wenn der Nutzer diesen Unterschied überhaupt nicht wahrnimmt? Die Europäische Kommission hat sich gerade in einem laufenden Konsultationsverfahren zur Konvergenz zahlreicher dieser Fragen gestellt und auch das Europäische Parlament nimmt die Diskussion auf. Auf der Suche nach einer Antwort auf diese Fragen stößt man schnell auf jene, die eine einheitliche, natürlich möglichst geringe oder gar nicht existente Regulierung für alles fordern und genauso schnell auf die, die weiterhin an einer spezifischen, ausgeprägten Regulierung für den Rundfunk festhalten. Ich glaube, die Antwort liegt wie so oft in der Mitte. Für einige Bereiche, wie beispielsweise die Werbung, wird diese künstliche Unterscheidung, die kein Zuschauer mehr begreift und auch nicht wahrnimmt, zusehends sinnlos. In anderen Bereichen, wie dem Zugang zu Infrastrukturen, bleibt es wichtig, dass bestimmte Inhalte noch ihren Weg in die Bevölkerung finden. Hier wird auch zukünftig eine spezifische, eine abgestufte Regulierung Sinn machen. Ich denke, man muss hier zu einem fairen Gleichgewicht zwischen gesellschaftspolitischem Einsatz des einzelnen Unternehmens, zum Beispiel durch journalistische Strukturen und Inhalte und ordnungspolitische Unterstützung bei der Verbreitung und zum Zugang kommen. Deutschland ist der wichtigste europäische Medienmarkt. Wir sollten diese Diskussion daher auf europäischer Ebene mitprägen. Dafür brauchen wir Ihre Unterstützung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir brauchen ein Miteinander von Bund und Ländern sowie von Regulierung und Medienindustrie. Wir sind bereit dazu. Die Mediengruppe RTL Deutschland sieht sich mit ihren Nachrichtensendern NTV, mit den Redaktionen von RTL Aktuell und dem Nachtjournal, mit mehrstündigen, abendfüllenden Dokumentationen von Vox, den Kinderangeboten von Super RTL, ebenso wie mit unseren Beiträgen zur Filmförderung oder der RTL Journalistenschule, stellen wir uns der gesellschaftlichen Verantwortung des Rundfunks. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die gute Nachricht ist, wir erleben eine enorm spannende Zeit, aber es liegt an uns, sie zu gestalten. Bei aller Komplexität gibt es Themen, da bin ich sicher, für Sie unerfreulichere Themen in Ihrem Tätigkeitsportfolio als die Konvergenz der Medien. Denn was die Medien in Deutschland angeht, bleibt festzustellen, dass wir eine gute Substanz haben. Alles, was wir brauchen, um sie zu erhalten, ist Gestaltungswille, Kommunikation und vor allen Dingen konstruktives Denken. Und umso dankbarer bin ich für die Einladung zu dieser Veranstaltung, die die Voraussetzung ist, alle diese drei Aspekte zusammenzubringen. Mindestens so dankbar bin ich für Ihre Aufmerksamkeit und das kleine Zeichen ist wahrgenommen. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Vielen Dank, Frau Schäferkort. Ich glaube, Ihre 15-jährige Nachbarin würde staunen, wo Sie sich so rumtreiben. Da haben Sie was zu erzählen.
Sie sieht mich wahrscheinlich im Livestream der CDU.
Weil die immer im Netz hängt, das kann gut sein. Sie haben so mit Rücksicht auf unsere trockenen Kehlen davon gesprochen, dass ja jetzt hier gar nicht mehr so viel passiert. Stimmt gar nicht. Jetzt kommt erstmal noch ein Interview mit Ihnen und um Ihnen tatsächlich richtig Überraschungen zu entlocken, haben die Veranstalter einen besonders gewieften Interviewer ausgesucht, einen, der nicht nur Politik, sondern auch Psychologie studiert hat. Das sind die ganz Gefährlichen. Hajo Schumacher saß in den Chefetagen von Spiegel und Max. Er kommentiert das Hauptstadttreiben auf nahezu allen Sendern und erkennt die Fallstricke des Mediengeschäfts wie kaum ein anderer. Wohl auch deshalb hat sich Hajo Schumacher per Twitter bei seinen Followern erkundigt, ob es für einen linken Liberalen im Wahlkampf okay sei, bei einer CDU-Veranstaltung die RTL-Chefin zu interviewen. Offenbar gab es kaum Einwände. Schön für uns, hoffentlich auch schön für Sie, Frau Schäferkort. Herzlich willkommen, Dr. Hajo Schumacher.
Ja, vielen Dank. Liebe Tanja Samrotzki, wir müssen einmal darauf hinweisen, es ist nicht selbstverständlich, dass Sie bei einer Veranstaltung wie dieser auftreten. Sie machen sich rar, Sie scheuen die Öffentlichkeit, ich kenne das, das geht mir genauso. Wir werden nicht, keine Angst, wir werden nicht über die Programmqualität von RTL sprechen, über Dschungelcamp, Bauer sucht Frau oder irgend so Kram. Das haben Sie alles in einem sehr schönen Zeitinterview über viele, viele Seiten dargelegt. Sie hätten es wahrscheinlich selber nicht gesendet. Es zog sich dann so ein bisschen. Ich möchte nur ein Wort zum Programm sagen. Ziemlich genau jetzt läuft Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Ich habe mal recherchiert. Heute geht es um die Frage, ob die Dessous für Lilly in Größe S oder in XS angeschafft werden müssen. Es hat ja was Systemstabilisierendes. Meine Frage... Wie häufig wird GZSZ inzwischen online geguckt und wie häufig traditionell linear? Sie lesen schon alle Fragen vorweg, ich lege sie Ihnen so hin, dann ist es besser.
Also nee, ich lese nur Ihre Antworten dazu.
Ach so, die hatte mir...
Interessant. Interessant, bei Psychologen sind ja immer die kleinen handschriftlichen Anmerkungen am Rande.
Sie können das gerne korrigieren.
Nein, ich korrigiere das nicht. Also ich kann Ihren Eindruck ja schwerlich korrigieren und wenn, dann möchte ich das durch Worte tun.
Also wie häufig wird GZSZ online geguckt, wie häufig klassisch, so ungefähr?
Weit mehr als 90% klassisch. Das ist aber gar nicht GZSZ-spezifisch. Das ist, wenn Sie die Fernsehnutzung in Deutschland anschauen, ist noch mehr als 95% eigentlich klassisch.
Merken Sie, dass sich da was entwickelt, dass mehr online geguckt wird?
Definitiv. Also bei den jüngeren Leuten wird mehr online geguckt. Wobei für uns ganz offen diese Unterscheidung gar nicht die Rolle spielt. Also was letztendlich die Infrastruktur ist oder was das Gerät ist, auf dem Inhalte geschaut werden. Für uns ist wichtig, dass unsere Inhalte geschaut werden.
Aber die Werbebudgets wandern weg von klassisch zu online?
Jetzt möchte ich den anderen Mediagattungen nicht zu nahe treten. Im Moment wandern die Werbebudgets noch nicht von Fernsehen zu Internet, falls das die Frage ist, sondern von Print zu Internet.
Also bei Ihnen ist das relativ stabil?
Das ist relativ stabil über die Jahre gewesen. Der Fernsehmarkt ist auch nicht deutlich gewachsen, aber er hat sich stabil gezeigt und im letzten Jahr ist der Anteil, den TV an der Gesamtwerbung hat, in Deutschland eher noch gewachsen. Also es gab zwei Gewinner im letzten Jahr, es war Internet und TV.
Sie haben vor ungefähr 15 Jahren erlebt, was in der Musikindustrie passiert ist. Jetzt erleben wir alle, was mit den Verlagen passiert.
Ja.
Sind Sie so leicht alarmiert, dass YouTube fürs Fernsehen ungefähr das ist, was Google für die Verlage ist?
Na, es gibt ganz wesentliche Unterscheidungsfaktoren, wenn Sie diese Frage betrachten. Wenn ich mit Print anfange, im Print haben Sie erstmal einen kompletten Medienbruch in der Form. Sie kommen von einem sehr analogen, von einem haptischen Medium zu einem digitalen Medium, zu einer komplett anderen Nutzungsform. Das haben Sie im Fernsehen nicht. Unser Geschäft ist heute bereits vollständig digital. Und wir besetzen alle diese Verbreitungswege. Zweiter ganz großer Unterschied bei der Musik: Für die Musik mussten sie bezahlen und das Internet hat es möglich gemacht, wenn auch nicht legal zu anfangen, aber hat es möglich gemacht, die Musik dann gratis zu kopieren, auch wenn es illegal war. Das ist ein wesentlicher Unterschied zum Fernsehen. Privatfernsehen ist in Deutschland eh schon frei. Und vor dem Hintergrund haben sie die Notwendigkeit an der Stelle nicht. Und wir sind relativ frühzeitig tätig geworden und haben zugesehen, dass unsere Inhalte auch auf Plattformen verfügbar sind, die junge Menschen nutzen wollen. Wir bieten unsere Inhalte schon auf Abruf an. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, sind wir etwas besser aufgestellt als andere Mediengattungen.
Also auf YouTube finde ich gute Zeiten, schlechte Zeiten nicht, weil Sie das da alles wegklagen.
Das müssen wir gar nicht klagen. Also das
die
ist,
wissen das schon.
Die wissen das, genau. Wir schicken nur eine Liste hin, welche Programme nicht dort laufen sollten, nämlich unsere, und dann werden die gelöscht. Das ist so.
Ja, aber das widerspricht ja Ihrer vorherigen Aussage, dass Sie das auf allen Plattformen möglichst vielen Menschen zugänglich machen
Nein,
wollen.
Auf Warum allen jetzt Plattformen YouTube nicht? Heißt, wir sind im Internet präsent. Auf allen Plattformen heißt nicht, wir müssen unser Programm jedem Anbieter geben, der dann darauf besteht, einen Großteil der Werbung für sich zu behalten. Und Werbung ist nun mal das, wovon wir leben.
Das heißt, wenn YouTube Ihnen mehr abgeben würde, wären Sie gesprächsbereit?
Naja, wenn es auf unseren Plattformen läuft, ist 100% bei uns.
Hm. Die Frage ist, ja, das ist ein interessanter Ansatz. Bei StudiVZ und SchülerVZ dachte man auch, Social Network, kein Problem. Irgendwann kam die Krake Google und hat alles andere platt gemacht. Man könnte
das stimmt,
sagen,
das
bei YouTube.
Greift aber nicht.
Sie sind vorbereitet. Bei YouTube.
Ich kenne mich aus.
Ja, verstehe. Okay, deswegen sind wir hier.
Das ist.
Warum klappt der
Sie
Vergleich
sind vorbereitet.
Nicht? Ja,
ich
ja,
keine
ja, ja, das haben mir alles Ihre Mitarbeiter geschickt, was ich fragen soll.
Das glaube ich nicht. Und wenn
also
Sie drauf hören, werden Sie nicht hier.
Wenn Sie. Warum ist YouTube was anderes als Google? Es ist auch inzwischen, glaube ich, schon die größere Suchmaschine. Ihre 15-jährige Nachbarstochter wird da eingeben, GZSZ, und wird es nicht finden.
Doch, sie findet es.
Nicht bei
also
YouTube.
Wenn sie es bei Google eingibt, YouTube gehört ja zu Google, also insofern sprechen wir von einem Konzern. Wenn sie es bei Google eingibt und sucht, dann wird sie sogar verwiesen auf eine Seite, die sich nur mit GZSZ-Content auseinandersetzt, nämlich gzsz.de. Die
haben wir alle notiert.
Haben wir alle, ja, die wunderbarerweise von uns betrieben wird. Aber ich möchte auf Ihr Facebook-Beispiel zurückkommen. Es hinkt insoweit ein bisschen, als dass Facebook eine Infrastruktur für individuelle Kommunikation vorgibt. YouTube ist letztendlich so ein moderner Kabelnetzbetreiber unter Umständen von heute. Jemand, der Inhalte
weiter verbreitet. Was aber die Plattform attraktiv macht, sind die Inhalte selber. Sie finden es jetzt als Zuschauer zu Hause ja auch nicht spannend, wenn ein Kabel aus der Wand kommt. Sie finden es spannend, welche Inhalte über das Kabel kommen. YouTube ist nicht so anders an der Stelle. YouTube an sich ist nicht das Spannende, sondern die Inhalte da drin.
Genau, und mein Sohn, zum Beispiel 19, gibt in der Suchmaske von YouTube ein, jetzt nicht GZSZ, aber sagen Sie mal eine andere RTL-Sendung, die junge Menschen gucken.
Ich kenne Ihren Sohn nicht.
Ja,
Sie
ja,
nicht.
Ja, was mit Niveau? So, was, das Sommergespräch zum Beispiel mit
ich
der
glaube,
Kanzlerin,
Sie wissen nicht, was
wir
ihr,
auf
ich
RTL
glaube, Sie wissen nicht, was
erleben.
Ihr Sohn
aber
kommt.
Nein, ich will das eher, ich verstehe das auch gar nicht. Also der gibt jetzt da was ein, ja der geht nicht auf die GZSZ-Seite, sondern YouTube ist die Suchmaschine für bewegte Inhalte. Und Sie sind da nicht drauf. Wie lange können Sie das durchhalten?
Das werden wir sehen. Das werden wir sehen und es ist auch gar nicht so, dass man gar nicht drauf ist. Also viele Sender nutzen YouTube schon als Promotion. Das heißt, sie geben etwas ein und dann finden sie einen kurzen Trailer, so einen Appetizer, so einen Amuse-Gueule letztendlich für die Sendung. Die soll Appetit machen, das sind vielleicht 30 Sekunden, aber mehr eben nicht. Und nach den 30 Sekunden verweisen sie darauf, wo sie diesen Inhalt finden können. Das tun viele Sender heute.
Glauben Sie, dass es das in 10 Jahren noch so gibt?
Ach, wissen Sie, also wenn wir vor 10 Jahren hier gestanden hätten und wir hätten darüber diskutiert, wie sieht die Zukunft aus, hätten Sie A, die Frage gestellt, glauben Sie, dass es in 10 Jahren noch Fernsehen in der Form gibt? Wahrscheinlich hätte ich ja gesagt. Diese spezifische Frage, es ist der Ansatz, den wir und übrigens nicht nur wir, sondern alle Sender im Moment verfolgen. Wir werden sehen.
Wir werden jetzt noch einmal schnell inhaltlich, dann kommen wir zu einer aus dem Privatfernsehen abgeguckten, aus dem Format, so einer Schnellfragerunde. Sie haben gesagt, Regulierung ist das Thema. NTV als lineares Fernsehen darf nicht werben in den Nachrichten. Irgendeine Online-News, ein Angebot darf werben. Geben Sie doch der Politik mal eine Empfehlung, wie kann man das jetzt so regulieren, dass wir nicht gleich 3 neue Behörden schaffen?
Ja, genau das nicht. Ich glaube, wir sollten nicht regulieren, was alles möglich ist, sondern wir sollten nur das regulieren, was auch nötig ist. Und ich denke, manche Regulierungen haben sich im Zweifelsfalle überholt. Viele der Werberegulierungen haben sich überholt, weil sie aus einer Zeit kommen, in der deutlich weniger Angebote war, der Zuschauer keine Möglichkeit hatte, wirklich zu wählen. Heute hat er sie und gerade durch die Konvergenz der Medien auf einem Bildschirm, was ich eben geschildert habe, hat sich das überholt. In anderen Fragen ist die Antwort, glaube ich, nicht so einfach. Also da muss man sich schon fragen und da müssen wir einmal uns zurücklehnen und nicht die einzelne Regulierung anschauen und sagen, das lassen wir so, das lassen wir nicht so, sondern wir müssen, glaube ich, alle Politik, Regulierung, Medien in uns gehen und sagen, was ist eigentlich das Bild, was wir erreichen wollen? Was ist eigentlich das Ziel der Regulierung? Und dann die Regulierung komplett neu aufsetzen. Und das Thema Länder, Bund ist sicherlich eine große Herausforderung, weil es macht es deutlich komplexer. Und da müssen wir an einen Tisch.
Ja, aber Sie sagen auf der einen Seite, Sie wollen auf keinen Fall mehr Regulierung, aber Sie wollen faire Regeln. Das heißt genau. Ja, wenn man das zu Ende denkt, Sie wollen eigentlich das niedrigste Regulierungslevel von allen. Das heißt, bei Peter Klöppel hängt dann so ein Bossschild aus dem Anzug, wenn er die Nachrichten macht.
Ich kann mich nicht erinnern, dass ich diesen Satz gesagt habe, dass ich das niedrigste Regulierungslevel.
Das habe ich abgeleitet.
Das ist eine falsche Ableitung.
Okay, alles klar, dann wäre das auch erledigt. Wird es ein Sommerinterview auf RTL mit führenden Politikern dieses Landes geben im Wahlkampf?
Ich hoffe, es wird viele Interviews geben. Mit
auf RTL?
Ja,
ein
natürlich.
Sommerinterview auch in dieser, mit diesen Stühlen hier im Garten?
Wir werden auf jeden Fall sowohl die Bundeskanzlerin als auch die anderen anfragen für Interviews. Mhm. Ob mit Stühlen im Garten, das muss man dann entscheiden.
Wenn Sie mit den Spitzen der Politik da schon reden, was würden Sie in einem Wahlkampf an Zusagen, versprechen wäre ein bisschen viel, aber was würden Sie, was wäre Ihr größter Wunsch, den Sie an die Parteien richten? Abseits der Regulierung.
Abseits der Regulierung? Hm? Für mich persönlich?
Nee, für Ihren Sender.
Urheberrecht. Mhm. Urheberrecht wirklich ernst zu nehmen
und sich nicht bange zu machen, wenn es so ein bisschen Widerstand von der sogenannten Netzgemeinde gibt. Weil ich glaube, dass dieser Widerstand, der in einer unheimlich emotionalen Form geführt wird, nicht das widerspiegelt, das Bild, was in der deutschen Bevölkerung eigentlich da ist. Und ich glaube, in der deutschen Bevölkerung wird sehr wohl anerkannt, dass Kreativität geschützt werden muss und dass Menschen, die kreativ arbeiten, davon leben können, dass aber auch diejenigen, die diese Kreativität erst möglich machen, nämlich Verlage, Sender, ebenso geschützt werden müssen. Wir haben ein ganz spannendes Projekt gemacht. Wir haben genau die bei ACTA auf die Straße gegangen sind, die einige der anwesenden Politiker hier überschwemmt haben mit bösesten Beschimpfungsmails, aufgefordert, doch mal in die Diskussion zu gehen. Wir haben Beiträge gesendet bei RTL Aktuell, bei NTV, bei jungen Sendern wie RTL 2 und haben den Menschen, die wirklich sagen, das Internet muss frei sein, hat ja keiner was dagegen, das kann ja frei sein, nur klauen soll man halt nicht im Internet. Das Internet muss frei sein, mit denen wollten wir ins Gespräch kommen. Wir haben Beiträge gesendet und haben gesagt, warum ist Urheberrecht wirklich wichtig in Deutschland, warum müssen wir geistiges Eigentum schützen? Und es gab natürlich erst eine Welle des Widerstandes. Wir haben die jungen Menschen aufgefordert, mit uns zu diskutieren. Und in dem Moment, wo es um den Austausch von Argumenten, als wir uns wirklich der Diskussion gestellt haben, wurde das alles viel ruhiger und es wurde viel unemotionaler. Und ich glaube, was uns gelingen muss in der nächsten Zeit, ist wirklich eine Wahrnehmung zu schaffen, dass auch in der digitalen Welt geistiges Eigentum geschützt werden muss. Das wird unsere Aufgabe sein. Wenn die Politik das unterstützt, wäre das ganz wichtig für uns. Das würde ich mir wünschen.
Welche Partei flößt Ihnen medienpolitisch am meisten Vertrauen ein?
Ja, die Piraten sind es nicht. Das kann ich definitiv sagen.
Die Alternative für Deutschland? Man hört da ja so viel.
Ich messe ehrlich gesagt lieber an Taten als an Worten. Mhm. Weil ich denke, das Thema wird im einen oder anderen Wahlprogramm auftauchen. Ich bin gespannt, was nachher passiert und vor allen Dingen, mit welchem Mut die Politik dann auch an die Umsetzung geht, wenn es ein bisschen Widerstand im Netz gibt, wenn es ein paar böse Mails gibt. Daran fragen Sie mich in einem Jahr.
Mhm. Ja, ich lege es mir auf Termin.
WV.
Wen wählen Sie?
Das sage ich Ihnen nicht.
Okay, hätte mich jetzt interessiert.
Das glaube ich Ihnen.
Ja, wir kommen zum privaten Teil. Wissen Sie, wer außer Ihnen, also parallel zu Ihnen, auch im Jahr 2005 an die Macht gekommen ist? Also an die Spitze eines größeren Unternehmens?
Ich weiß nicht, wen Sie meinen, nein.
Meinen nicht, also über die haben die Männer auch schlecht geredet? Immer noch nicht. Eher so eine zahlengetriebene Ausbildung?
Ich weiß nicht,
okay, also wir reden von der Bundeskanzlerin. Haben Sie sich von Frau Merkel irgendwas mal abgeguckt, was so Führen angeht?
Da ich Sie im Tagesgeschäft nicht erlebe und nicht weiß, wie sie führt, kann ich es mir schwer abgucken.
Mhm. Was sollte sie ändern? Also jemand aus dem Kabinett feuern? Hätten Sie da einen? Oh. Wenn Sie uns bitte an Ihren Gedanken teilhaben lassen würden, auch Frau Schäfer-Kort, die können schweigen. Da müssen Sie keine Angst haben. Das wird
ja,
nicht
aber wir machen ja eine ernsthafte Veranstaltung, keine Unterhaltung.
Das wurde mir ganz anders gesagt. Gucken Sie Fernsehen auf dem iPad?
Ja.
Können Sie das DSDS-Siegerlied von Beatrice Egli anstimmen?
Ich weiß, es kommt Herz und Feuer und diese Bewegung vor, aber ich kann es nicht genau, nein.
Okay, die kriegen wir ja dann von Cascada demnächst wieder. Wann hat sie zuletzt einen Politiker angerufen und sich bei Ihnen beschwert?
Boah, ist länger her.
Wer war das?
Sage ich Ihnen nicht.
Sie schweigen auch immer an der falschen Stelle. Okay, wann zieht RTL nach Berlin um?
Gar nicht, wir sind schon in Berlin mit dem Hauptstadtstudio. Okay.
Borussia Dortmund oder FC Bayern?
Borussia Dortmund.
Wenn Sie gefragt würden, ob Sie Intendantin des WDR werden wollen, würden Sie antworten?
Nein.
Ist Tom Buro der Richtige?
Kann ich nicht beurteilen.
Was gucken Sie, wenn Sie Qualitäts-TV brauchen?
Talkshows, in denen Sie präsent sind.
Ah. Wie stehen Sie zu Leslie Mandoki?
Finde ich toll.
Ja, der kommt nämlich jetzt endlich. So, meine Damen und Herren, gucken Sie RTL, laden Sie die NTV-App runter. Das ist der Hammer, haben wir heute gelernt, ja. Ja, und jetzt Leslie Mandoki, lang lebe Genghis Khan. Vielen Dank, Frau Schäferkott.
Verneige mich.